Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Also das ist so meine intrinsische Motivation für das, was ich tue. Ich versuche, die äußere Welt so zu verbessern, damit möglichst jeder gut arbeiten kann, unabhängig von seiner genetischen Prädisposition und Sozialisation. Es ist immer noch erschreckend, wie in der Praxis bestimmte Dinge, rein was Gefährdungsbeurteilungen angeht, überhaupt nicht bekannt sind oder überhaupt nicht präsent sind. Also mein Leben und mein Hierherkommen war nicht geplant. Es hat sich immer an einer Stelle so eine Tür geöffnet und dann geht man entweder durch oder man lässt es.
Liebe Hörende, Faszination Medizin. Wir sind mit unserem Podcast auf der Zielgeraden. Ich habe noch 2-3 Gespräche zu absolvieren. Heute bin ich bei Frau Professor Lang, Institut für Arbeits- und Sozialmedizin, genau genommen im Lehr- und Forschungsgebiet betriebliche Gesundheitspsychologie. Man merkt, ich habe mich ein wenig vorbereitet. Guten Tag, Frau Professor Lang.
Guten Tag.
Die Einstiegsfrage bei uns lautet immer, wie sind Sie Mediziner geworden? Passt bei Ihnen gar nicht so genau, weil Sie ja von Ihrem Werdegang gar keine Medizinerin sind. Wollen Sie uns einmal mitnehmen, was Sie sind und wie Sie es trotzdem hier hingekommen sind?
Oh je. Ja, genau. Also ich bin von Haus aus Diplompsychologin, noch aus dem alten Studiengang Diplompsychologie und bin jetzt hier quasi in einem Nischenfach in der Arbeitsmedizin gelandet, wo es aber sehr gut hinpasst.
Wollten Sie da immer hin oder war das eher ein Zufall?
Nee, das war nicht geplant. Es ist dieses spezielle Fachgebiet, das ich vertrete, Occupational Health Psychology auf Englisch, das genauso gut in diese Schnittstelle zwischen Psychologie und Medizin passt. Wo es quasi mit dem präventiven Gedanken auch der Arbeitsmedizin darum geht, wie man Arbeitsplätze so gestaltet, dass die Menschen gesund und auch mit gutem Wohlbefinden an ihrer Arbeit, an ihrem Arbeitsplatz arbeiten können.
Und bei Ihnen, also ich hatte ja schon mal ein Gespräch mit Ihrem Kollegen, Herrn Professor Kraus, da ging es auch um Umweltgifte und solche Dinge, die ja manchmal in betrieblichen Zusammenhängen, vielleicht im Steinkohleabbau und sowas, nun auch eine Rolle spielen, manchmal auch um verschiedene Schadstoffexpositionen, Lärm, Schmeißbrände, wir hatten da so eigentlich alles irgendwie, ja. Ne? Bei Ihnen geht es eher um die mentale Variante, um das, was sozusagen mentaler Stress ist. Jetzt ist das ja relativ. Es gibt Leute, die sind extrem stressresistent, die brauchen das geradezu, die suchen das. Und es gibt Leute, die sind tatsächlich eher anders. Ist das was, was man aus Ihrer Sicht richtig gut objektivieren kann? Und mit welchen Parametern arbeiten Sie da?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und Sie reden über Stress und Stress ist immer eine Reaktion. Eine subjektive Reaktion des Organismus auf äußere Bedingungen. Was wir hier präventiv untersuchen, sind die Arbeitsbedingungen. Die sind neutral zu verstehen und zu beschreiben. Und wie eine bestimmte Bedingung auf das Individuum wirkt, das ist individuell und abhängig von Sozialisation, individuellen Prädispositionen, genetischen Mechanismen, ne, wie sie auf Stress reagieren, wie stark bestimmte physiologische Reaktionen ausfallen, ist genetisch determiniert, ob sie eher kardiovaskulär reagieren, ne, oder metabolisch oder wie auch immer. Aber hier, wie Sie eben gerade schon gesagt haben mit den Umweltgiften, ist das äquivalent zu den physikalisch-physischen Belastungen, sind die psychischen Belastungen als alle äußeren Einflüsse, die auf den Menschen am Arbeitsplatz einwirken und sein Erleben und Verhalten beeinflussen. Das Erleben und Verhalten, das ist individuell, darum kümmern sich die Psychologen oder die klinischen Psychologen. Und in der betrieblichen Gesundheitspsychologie geht es eben präventiv, sich diese äußeren Einflüsse anzuschauen. Also wenn ich Sie frage, Herr Brandstätter, fühlen Sie sich unter Zeitdruck, dann frage ich nach Ihrer Stressreaktion, wie Sie sich fühlen und ob Sie Druck verspüren. Das ist was Subjektives. Wenn ich mir aber anschaue, wie sind Ihre Arbeitszeiten, wann machen Sie Pause, wann fangen Sie an, wann gehen Sie nach Hause, das ist objektivierbar.
Mhm, ja? Okay.
Und das ist der Unterschied. Ne? Okay. Wie oft werde ich vom Vorgesetzten nicht gut behandelt, ist was anderes, als wie ich mich danach damit fühle. Mhm. Manchen Leuten, die sind da nicht empfänglich, manche Leute sind stark empfänglich. Aber es geht eben in der Prävention darum, dass wenn man weiß, dass gewisse Arbeitsbedingungen potenziell schädlich, also eine Gefährdung für die Gesundheit darstellen, dass man diese Arbeitsbedingungen sich genauer anschaut.
Und man das weiß, ist meine Arbeit. Schichtarbeit, ne? Man weiß, dass Schichtarbeit sozusagen, wenn ich keinen stetigen Schlafrhythmus habe und den permanent wechseln muss, Tag-Nacht-Schichten habe, ja. Schichtwechsel, die ja genau. oftmals für die Beschäftigten sehr anstrengend sind, dass die auf Dauer irgendwas mit dem Organismus machen.
Mhm. Ne? Also genau, eine Veränderung bewirken.
Herz-Kreislauf-Beschwerden oder irgendwas. Und bedeutet, sie arbeiten nicht kurativ, sondern präventiv,
ja.
auch diagnostisch gehört das mit dazu?
Diagnostik gehört mit dazu. Also ich würde sagen, die Mehrheit meiner Arbeit geht es darum, wie kann ich möglichst objektivierbar psychische Belastungen erfassen, also die äußeren Arbeitsumgebungsbedingungen. Das kann man standardisiert machen und mit Befragungen, mit Beobachtungen, mit Workshops. Es geht halt darum, dass Sie klar in Ihren Verfahren die Belastung von der Beanspruchung trennen. Mhm. Also ich frage nicht nach Zufriedenheit, ich frage nicht, wie geht es Ihnen mit dieser Situation? Das ist irrelevant, weil es subjektiv und so variabel ist. Es geht darum, ich schaue mir die Kriterien aus der Literatur an. Das sind Belastungsfaktoren, die nachweislich mit einem potenziell schlechteren Gesundheitszustand, wie auch immer, körperlich, mental zusammenhängen. Und wie kann ich möglichst objektiv die Häufigkeit des Auftretens dieser Arbeitsplatzbedingungen mir anschauen? Und da gibt es eben auch nach deutscher Gesetzgebung ganz klare Vorgaben, was das sein muss. Also Belastungen, die sich aus dem Inhalt der Tätigkeit ergeben. Also werde ich zum Beispiel hier im Haus mit Krankheit, schweren Schicksalen konfrontiert, das ist eine Belastung, die zu bestimmten Beanspruchungsreaktionen führen kann. So, dann, das wären Belastungen zum Beispiel aus dem Arbeitsinhalt, wie viel Handlungsspielraum habe ich, wie ist die Arbeit organisiert, also wie sind Arbeits- und Pausenzeiten, wie sind die Arbeitsmittel, aber dann auch, wie sind soziale Beziehungen gestaltet und wie sind die Arbeitsumgebungsbedingungen.
Klingt ganz interessant, rückblickend betrachtet hätte ich da eine Frage. Also ich könnte mir vorstellen, die meisten Leute, die Psychologie studieren, sind gedanklich auf dieser kurativen Schiene irgendwie unterwegs, weil sie wahrscheinlich irgendwann denken, ich möchte irgendwann psychologischer Gesprächstherapeut werden, möchte irgendwie individuelles Schicksal.
Genau.
Bei Ihnen ist es ja nun eben nicht die subjektive Variante, sondern möglichst objektivierbar, Arbeitsverhältnisse sich anzuschauen. Empfinden Sie das als, also war Ihnen das so klar, dass es, oder haben Sie manchmal das Gefühl, ich vermisse diese andere Variante, oder wo liegt der Reiz für Sie darin, genau in diese Richtung zu gehen?
Also mir war immer klar, dass ich eben nicht in die Kuration gehen möchte, dass ich nicht therapieren möchte. Das war mir von Anfang an klar. Ursprünglich wollte ich klassisch Arbeitsorganisationspsychologie machen, Personalauswahl, Personalentwicklung. Diese Disziplin Occupational Health Psychology, die hat sich erst Ende der 1990er Jahre in den USA entwickelt und ist dann so langsam nach Deutschland übergeschwappt. Und wie es der Zufall so wollte, habe ich da gerade mein Pflichtpraktikum, also als Forschungspraktikum in den USA an der Hochschule absolviert, die diesen Studiengang initial konzipiert hat. Und so habe ich da reingeschnuppert und ich fand immer die klinische Psychologie total spannend, diese Neurowissenschaften. Mich interessiert total Biologie, die physiologische Stressreaktion, was macht das alles in unserem Körper, um auch klar zu haben, wenn etwas von außen einwirkt, das ist nicht so, wie ich mich fühle oder meine individuelle Schwäche, da steht ein physiologischer Mechanismus dahinter und der ist einfach vorhanden und deshalb ist es nicht meine eigene Fantasie, die mich krank macht, sondern es ist wirklich messbar biologisch dahinter. Und diese Option dann zu haben, zu sehen, ich kann präventiv arbeiten, indem ich jetzt genau das verlasse und sage, es ist immer so eine individuelle Schwäche, ob man depressiv wird oder ob man Burnout bekommt oder so. Das fand ich immer nicht befriedigend, sondern ich dachte, ja, aber dann schauen wir uns mal, wenn ich von hinten anfange und sage, okay, da ist der kranke Mensch, da hat sich physiologisch ganz viel verändert an diesem Punkt. Was war denn der Auslöser? Also an den Ursachen anzufangen und nicht, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Mhm. Das fand ich total ansprechend und also das ist so meine intrinsische Motivation für das, was ich tue. Ich versuche, die äußere Welt so zu verbessern, dass möglichst jeder gut arbeiten kann, unabhängig von seiner genetischen Prädisposition und Sozialisation.
Finde ich ein interessanter Gedanke. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass da die Gefahr besteht, dass man Ihren Ansatz natürlich irgendwie auch politisch auflädt? Also wenn ich jetzt ein sozialdemokratisch angehauchter Mensch wäre, würde ich sagen, habe ich immer gewusst, wir brauchen die 30-Stunden-Woche, dann haben wir ein viel stressfreieres Leben. Ne? Die anderen würden sagen, nein, der Mensch braucht eine Betätigung kontinuierlich und immer, wir müssen mehr und selbstbestimmt arbeiten, flexibler. Also sind diese Kriterien einer gesunden Arbeitswelt, sind die rein deskriptiv oder haben Sie auch das Gefühl, dass die von verschiedenen Seiten ja, vielleicht auch, also gibt es Versuche, sowas auch politisch zu instrumentalisieren, indem man damit auch Politik machen möchte?
Also es wird in den Betrieben sehr politisch diskutiert, ja, und es wird immer gern die Verantwortung auf den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin abgewälzt. Also es sind ja nicht die Arbeitsbedingungen, sondern du hältst halt dem nicht stand. Das ist da ein individuelles Problem. Ich vergleiche das immer mit, nicht jeder, der raucht, kriegt Lungenkrebs. Das ist einfach eine individuelle Prädisposition. So, ne? Und es geht eben aber als Arbeitgeber darum, seiner Fürsorgepflicht nachzukommen und die Arbeitsbedingungen so zu gestalten. Ich bin kein Verfechter der 30-Stunden-Woche oder sonst
etwas. Ein bisschen polemisch, ne?
Ja, genau. Aber es ist eher umgekehrt, dass es momentan, also ich bin ja berufen worden in den Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit des Bundesarbeitsministeriums.
Deswegen frag
dich. Wir arbeiten gerade an der Rechtsverordnung für diese Gestaltung der psychischen Belastung am Arbeitsplatz. Also momentan steht im Arbeitsschutzgesetz, man muss psychische Gefährdungen berücksichtigen. Aber es ist nicht spezifiziert und das wird jetzt spezifiziert.
Ja. Ich könnte ja auch genau anders argumentieren, wenn ich mir zum Beispiel mal die AOK-Gesundheitsberichterstattung angucke und schaue, warum fehlen Leute am Arbeitsplatz, dann sind die psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Das heißt, eine gesunde Arbeitswelt trägt natürlich auch nachhaltig zu einer gesunden Erhaltung des Mitarbeiters bei und wird uns allen wahrscheinlich unheimlich viel Geld sparen, weil wie die Leute, wenn sie dann einmal krank geworden sind, natürlich erstmal alle irgendwie wieder therapeutisch aufrichten müssen. Und insofern ist das ja wiederum auch ein Beitrag dafür. Also man kann das von der oder von der Seite aus betrachten.
Ja, ich sage immer, also es ist viel zu tun und Arbeit ist anstrengend, sonst wäre es eben keine Arbeit. Man muss sich in irgendeiner Form da einbringen und auch verausgaben, nennen es jetzt mal so. Die Hauptstressoren sind einfach die Arbeitsorganisation. Und das ist etwas, was jedes Unternehmen oder jede Einrichtung hinterfragen könnte, wie können wir Prozesse optimieren, aber nicht leistungs- und kostengetrieben, sondern jetzt irgendwie auf den Faktor Mensch mit dem Blick zu haben. Ja, also mich hat irgendwann mal eine Führungskraft gefragt, ich bin jetzt 30, 40 Jahre dabei und mache dauernd irgendwelche Seminare zu guter Führung. Was ist der Unterschied heute von vor 20, 30 Jahren? Und dann sage ich ja, dass Führung früher auch in der Forschung, da wurde Führung immer gemessen an der Performance und heute wird Führung eben auch gemessen an der Gesundheit. Ja, und das ist einfach der Unterschied. Und das eine schließt das andere einfach nicht aus. Oder man denkt halt kurzfristig. Und das kann man vielleicht ignorieren, wenn man genug Personal hat, aber das ist ja heutzutage nicht mehr so. Man hat Fachkräftemangel und da muss man gucken, wie man die Arbeit so gestaltet, dass möglichst alle ohne individuellen Bewältigungsmechanismen dazu aktivieren oder Stressbewältigungsseminare zu absolvieren, gut arbeiten können.
Wenn ich Sie jetzt fragte, was sind denn so die drei Schlaglichter Ihrer Arbeit? Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich denn hauptsächlich? Also können Sie das so ein bisschen einhegen, wenn Sie das beschreiben müssten? Gibt es so große Linien, Themen, mit denen Sie sich inhaltlich dann beschäftigen?
Also das erste große Thema ist eben die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Also ich glaube, das ist der Deckmantel, wo ich inhaltlich reingucke. Und dann schaue ich mir auf der einen Seite an, wie kann ich das möglichst objektiv messen, damit es nicht angreifbar ist, damit es eben nicht den Versuch, also dass man nicht in die Versuchung kommt zu sagen, ja, was, ich gebe die Verantwortung wieder auf Mitarbeiterebene ab. Das ist das Erste. Da experimentieren wir mit verschiedenen Fragebogenvarianten. Wie formuliere ich etwas? Wie viel hat dann die Persönlichkeit Einfluss auf die Ergebnisse dieser Befragung? Je nachdem, wie ich die Fragen stelle, ob ich sie tätigkeitsbezogen stelle, ob das Wort Ich vorkommt, macht einen großen Einfluss. Sobald das Wort Ich vorkommt, verändern sie die Ergebnisse signifikant. Da haben dann Persönlichkeitseigenschaften mehr Einfluss drauf. Das ist die eine Seite. Dann geht es immer um den Zusammenhang, also ich brauche relevante Belastungsfaktoren, relevant in dem Sinne, dass sie auf die Beanspruchung wirken. Und von da hat man die häufigsten, also Sie haben jetzt auf die AOK-Berichte, also die häufigsten Erkrankungen oder langfristigen Ausfälle sind eben aufgrund affektiver Störungen und da die depressive Episode. Das ist das eine, aber psychische Belastungen äußern sich auf verschiedenen Ebenen, auch somatischer Art. Also die Frage, was ist das richtige Kriterium, um diese Belastungen, den Belastungen entgegenzutreten? Also ist es immer, wir machen viel mit Well-Being, also ein Anzeichen von Depression, aber es gibt ja noch viele andere Beanspruchungen. Und wenn man diesen präventiven Gedanken verfolgt, das, was die Forschung oder in den vielen Studien immer macht und schaut, ja, wie ist Burnout, wie ist Depression, ist eigentlich viel zu spät. Das will ich alles gar nicht wissen. Ich möchte wissen, ich möchte ein viel früheres Stadium wissen. Also man muss das ein bisschen angleichen nach den jetzigen Arbeitsschutzstandards. Also bei den jetzigen Arbeitsschutzstandards wird ja geschaut, für Fahrstoffexposition haben Sie vorher gesagt, die Kollegen hier aus dem toxikologischen Labor oder auch mein Kollege Thomas Kraus, die würden halt messen, okay, ich gebe den Gefahrstoff und ab dem Moment, wo der Körper reagiert, ist die Grenze. Und wenn man sich das mal übertragen vorstellt auf die Psyche, also wenn jemand reinkommt oder eine unangenehme Situation entsteht, ab dem Moment, wo mein Puls hochgeht oder ich anfange, Cortisol auszuschütten, ich weiß noch nicht was. Also das, also diesen Sprung, also man hat das bei der Psyche einfach übersprungen. Man guckt sich immer die Endkriterien an. Aber eigentlich müsste man so Vorstufen von Befindensbeeinträchtigungen als Grenzwert setzen oder als Cut-off setzen, zu sagen, okay, wenn ich sehe, dass das damit zu tun hat, dass ich abends nicht mehr abschalten kann, dass ich physiologisch meine Stressreaktion weiterführe, ab da ist eigentlich schon hier die Grenze erreicht und man müsste die Bedingungen verbessern. Also das ist das andere, so ein bisschen in Richtung, für Gefahrstoffe gibt es Grenzwerte, für die psychischen Belastungen gibt es nicht, deshalb sind wir in einer ewigen Diskussion, ab wann muss man handeln, etc. Da gibt es verschiedenste Ansätze, aber es ist noch nicht so befriedigend. Also das wäre dieser andere Ansatz.
Grenzwerte mentaler Stressoren oder so, ne? Also vielleicht kann man es so nennen.
Genau, okay. Mentaler Belastung als neutralen Begriff.
Ja, extrem interessant, weil es natürlich Betriebskultur extrem prägt. Geschlechterverhältnisse auch prägt, ne? Also so das betriebliche Miteinander in ganz viele Richtungen. Da gibt es ja ganz viele Anknüpfungspunkte, wo ich da wandern kann. Ja. Jetzt haben Sie ja mit der Pandemie zum Beispiel einen Tatbestand, würde ich mal sagen, der irgendwie die ganze Arbeitswelt von heute auf morgen, aber auch die Schulwelt, die Bildungswelt, das Universitäre einfach verändert hat, indem man gesagt hat, wir sind gezwungen, Arbeit ganz neu zu organisieren. So, und meine persönliche Wahrnehmung ist, dass irgendwie noch gar nicht klar ist, ist es jetzt irgendwie dadurch besser oder schlechter geworden oder sowohl als auch? Wie würden Sie das beurteilen? Also A, hat Sie das erstmal gefreut, dass sich jetzt Ihr Forschungsgegenstand unter Ihren Händen so spontan wandelt? Und kann man das so schnell überhaupt auch mit wissenschaftlichen Methoden irgendwie nachvollziehen, nachzeichnen oder wie machen Sie das?
Ja, nee, also erstmal gefreut hat mich das nicht, weil dieser Tatbestand der Pandemie kann einen eigentlich nicht gar freuen, nicht freuen. Ne? Das war furchtbar. Und was wir auch in unseren Studien sehen, die wir unfreiwilligermaßen durch die Pandemie haben ziehen müssen, ist, dass das Wohlbefinden unabhängig von den Arbeitsbedingungen, die durch Homeoffice zustande gekommen sind, wo sich ja vieles auch verbessert hat, wo die Verhältnisse sich optimaler darstellen, aber dass unabhängig davon das Wohlbefinden einfach gemessen mit standardisierten Skalen, die einen Cut-off auch dafür geben, dass das sich einfach verschlechtert hat.
Okay.
Also die Pandemie hat mit uns allen etwas gemacht. Also wenn ich jetzt sie haben halt immer bei den Kohorten, mitteln sie halt immer über eine Population. Das trifft nicht auf den Einzelfall immer zu, aber wir konnten definitiv sehen, dass, wenn wir die 2 Jahre vor der Pandemie mit denen nach der Pandemie vergleichen, dass einfach das Wohlbefinden signifikant runtergegangen ist. Und das war ja nur die Pandemie. Ne? Und dann kam ja der Ukraine-Krieg und dann war die Energiekrise und dann kamen neue Kriege. Also das macht einfach etwas mit den Menschen, unabhängig jetzt von der Arbeit. Und so viel, wie sich gerade global einfach verändert und wir durch die Medien immer alles mitkriegen, kann man das so schnell gar nicht im Verlauf da erfassen.
Was das ist so meine Wahrnehmung. Also ist mir am Anfang der Pandemie aufgefallen, als ich mal mit dem Hund draußen war, dass auf einmal am Flaschencontainer extrem viele Weinflaschen standen. Ich dachte, okay, also entweder feiern die
Leute. Ist aber runtergegangen.
Ja, zumindest habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, nachdem die ins Homeoffice gehen konnten, das ein paar Tage lang genossen hatten, hat man festgestellt, dass das soziale Miteinander im Betrieb vielleicht auch was ist, auch ein Wert ist, der an sich vielleicht auch Stress reduzieren oder die Stresswahrnehmung oder sozusagen oder die Stressverarbeitung reduzieren hilft. Aber das wäre jetzt vielleicht auch wieder eine Interpretation. Was glauben Sie denn, wie sich Ihr Themenfeld in naher Zukunft entwickeln wird? Also der Druck auf der Arbeitswelt, wir haben eine Globalisierung, wir haben Rohstoffknappheiten, internationalen Wettbewerb, der wird ja im Prinzip immer größer. Ne? Sind das jetzt gute oder sind das schlechte Vorboten für die Organisation von Arbeit im Betrieb?
Prinzipiell, wenn es so weiterläuft, sind das eher schlechte Vorboten. Mhm. Also ich hoffe, dass durch das Voranschreiten der Erkenntnisse die Relevanz dieser arbeitsorganisatorischen Betrachtungsweise oder der Gestaltung eben der Arbeitsbedingungen eine höhere Relevanz einnimmt, so wie jetzt den Arbeitsschutz keiner mehr in Frage stellt, dass mir jetzt irgendwie bei einer Maschine nicht irgendwie die Hand abgeschnitten wird oder so, dass das aufgrund eben der Kennwerte, ne, mit den Outcomes, was für AU-Zeiten da entstehen durch psychische Erkrankungen, dass das den Stellenwert erhöht. Und es muss gelingen, durch weitere Forschung und Übertragung in die Praxis den Stellenwert dieser psychomentalen Belastungen, die auf einen einwirken, auf denselben Stellenwert zu kriegen, wie im Arbeitsschutz. Das muss gelingen. Und dann ist das Potenzial, finde ich, enorm, da Dinge zu verändern und so zu gestalten, dass die Bedingungen für alle Beteiligten, also niemals für den Einzelnen, darum geht es ja nicht, weil es wird immer Menschen geben, die mit einer Situation schlechter umgehen als andere, aber dass es im Großen darum geht, die Arbeit besser an die Menschen anzupassen und nicht aufgrund technischer Entwicklungen oder digitalen Fortschritts, der so mitgeht und die Menschen so mitgezogen werden, ohne einmal innezuhalten, zu reflektieren, okay, jetzt haben wir eine andere Situation, wie müssen wir, jetzt sind wir alle im Homeoffice, wie organisieren wir uns jetzt? Also wie setzen wir jetzt Meetings, wenn wir jetzt Meetings von 13 bis 14 und von 14 bis 15 Uhr vorher hätten wir das nie gemacht, weil wir hätten dazwischen irgendwo hingehen müssen. Also Wegstrecke oder so, dann wäre ich gedanklich runtergekommen. Ne? Also jetzt ging das auf einmal. Sachen, die ich früher in 4 Wochen gemacht habe mit Dienstreisen, schaffe ich jetzt einmal um die Welt, ne, innerhalb von weniger Tagen oder am selben Tag. Das wäre früher alles gar nicht denkbar gewesen. Also jetzt müssen wir nur mal innehalten und sagen, ja, diese Intensivierung, die ja häufig dann auch passiert ist, da müssen wir nochmal überdenken, wo wir uns die Zeit hernehmen, die jetzt durch diese Wegstrecken, Dienstreise, Reisefahrten.
Also ist eine hochinteressante Diskussion. Also wenn ich jetzt rein ökonomisch argumentieren würde, würde ich sagen, ich muss allein deswegen Interesse daran haben, weil ich auf lange Sicht mehr Human Resources habe, wenn ich die anständig behandle und wenn ich gute Bedingungen dafür schaffe, weil ansonsten werde ich immer ein volatiles Wachstum haben, weil ich ja permanent Überlastungsspitzen schaffe, die dann wieder abflauen und ich die wieder aufbauen muss und das für alle auch wieder ein unheimlicher Abrieb ist. Das heißt, ich kriege das ja kontinuierlich viel besser hin, wenn ich mich diesen Gesetzmäßigkeiten entsprechend unterordne. Haben Sie das Gefühl, dass das ein Themenfeld ist, was populär ist? Also finden Sie viel Nachwuchs oder haben Sie das Gefühl, dass das unter Studenten beliebt ist? Oder wie ist so Ihre Wahrnehmung?
Also bei den Studierenden, ich unterrichte ja auch im Master Psychologie, ist das immer, also wird das immer wohlwollend aufgegriffen und die finden es alle sehr spannend. Und es ist ja jetzt auch so, anders als früher, dass viele Studierende ja sowieso schon in der Arbeit stärker eingebunden sind, auch seit der Pandemie, ne, dass sie das heißt, sie können ganz viele Beispiele bringen und sehen auch, wie das bei ihnen in ihren Arbeitsplätzen funktioniert oder nicht funktioniert oder läuft. Ne? Und obwohl es, man ist ja ein bisschen betriebsblind, weil natürlich kennt man ja alles. Aber es ist immer noch erschreckend, wie in der Praxis bestimmte Dinge rein, was Gefährdungsbeurteilungen angeht, überhaupt nicht bekannt sind oder überhaupt nicht präsent sind, ne? Bundesweit, wenn man überlegt, wie viele Betriebe tatsächlich so eine sachlich richtige Gefährdungsbeurteilung haben mit psychischen Belastungen und Maßnahmenableitung und Wirksamkeitskontrolle. Das ist ja eine große Lücke. Also so kam ja unser eines EU-Projekt zustande, weil ich irgendwann mal gesagt habe, eigentlich müsste man mal ein Video drehen, weil jedes Mal fange ich bei Adam und Eva an zu erzählen, wenn ich in einen neuen Betrieb gehe, weil wir eben sehr anwendungsorientiert forschen. Und dann gab es mal so eine Ausschreibung und jetzt haben wir einen MOOC dazu, wie so eine Gefährdungsbeurteilung funktioniert. Ja. Okay.
Müsste man die Ergebnisse Ihrer Arbeit konsequenterweise nicht auch auf die eigene, auf den Lehrbetrieb in einer Fakultät anwenden? Also unter welchen Bedingungen, also Medizinstudium, ich könnte mir vorstellen, Psychologiestudium ist sicherlich auch anspruchsvoll. Also man wird ja ordentlich gescheucht, um da durchzukommen. Muss das so sein? Also müsste das nicht ihrerseits wiederum auch Rückschlüsse haben? Es ist vielleicht ein bisschen schwierig, diese Frage so zu stellen, aber mir kommt es gerade so mal in den Sinn, ob das nicht auch ein Punkt sein könnte.
Doch, das ist immer wieder in der Diskussion. Aber ich bin immer, wie soll ich sagen, also man kann das vortragen. Es gab auch Umfragen und Rückmeldungen, aber Systeme so im öffentlichen Dienst sind ja... Zäh.
Resistent.
Ja, genau. Und es geht auch nicht darum, also oft kriege ich von Führungskräften so die Rückmeldung, wenn in der Gefährdungsbeurteilung Multitasking und nur viel zu tun, so nach dem Motto hier, da kommt so das Darwin'sche Prinzip rüber, entweder du schaffst das oder du bist ungeeignet oder das ist ein harter Job, da kann man das Studium ja nicht so weich machen. Und ich sage, ja, also es gibt harte Jobs, aber wenn man so systematisch die einzelnen Belastungsfaktoren erfasst, merkt man ja, okay, das ist ein tätigkeitsimmanenter Belastungsfaktor. Also ich kann hier nicht ändern, dass die Leute mit Patienten, die potenziell schwer krank sind und es mich emotional mitnimmt, da kann ich nichts dran ändern. Aber es gibt in der Arbeitsorganisation Dinge, die ich anders machen könnte. Ich argumentiere dann immer diesen Führungskräften, die sagen, sie wollen so taffe Leute. Wenn sie diesen unnötigen Stressor eliminieren würden, würden die noch viel besser arbeiten können.
Noch tougher.
Ja, können sie noch mehr schaffen. Ja. Also das ist halt Punkt. Manchmal, was bei den Menschen nicht ankommt, dass sie sagen, ja, ist halt stressig, ist so, kann man nichts dran ändern. Ich so, ja, bestimmte Dinge kann ich nicht ändern, aber manche liegen in ihrer Macht. Aber es ist halt so, ne, wenn sie jetzt wieder in diesem kurativen Setting sind, das Schwierige ist ja, wir kennen das alle, unser eigenes Verhalten zu ändern und anzupassen, ist total schwierig. Deshalb ist es immer leicht, von Verantwortlichen die Verantwortung zu delegieren an die Beschäftigten. Dann mache ich jetzt nochmal so eine Personalmaßnahme, eine Weiterbildung über Entspannung, Achtsamkeit, Stressbewältigung und was es alles gibt. Dann kommst du mit diesen stressigen Situationen besser klar. Sonst müsste man es ja als verantwortliche Führungskraft bei sich anfangen, zu sagen, okay, wie habe ich meine Arbeit organisiert? Jetzt kriege ich Feedback, dass das so nicht läuft. Aber es ist halt total anstrengend, sich da rein zu fuchsen und zu sagen, okay, probieren wir ein paar Varianten aus, holen Feedback ein. Ne? Und je größer das System, umso komplexer die Strukturen. Und wenn ich an einer Schraube was drehe, verändere ich an fünf anderen. Aber diese Arbeit müsste über kurz oder lang halt doch gemacht werden.
Hochinteressant. Also ich finde auch gerade diesen Balanceakt zwischen individueller und organisationeller Verantwortung für einen Prozess und so, finde ich hochinteressant.
Also ist gesetzlich klar geregelt.
Ja.
Verhältnisprävention vor Verhaltensprävention, da gibt es gar keine Diskussion.
Ja, finde ich auch gut, dass wir das an der Stelle nochmal sagen. Abschließend hätte ich zwei Fragen noch. Wenn Sie haben ja auch mit vielen jungen Leuten zu tun, die sozusagen, die Sie in Ihr Arbeitsleben hinein begleiten. Was würden Sie denen vor dem Hintergrund Ihres Lehr- und Forschungsgebiets mit auf den Weg geben und vielleicht auch aufgrund Ihres eigenen Werdegangs?
Also was ich den jungen Leuten generell mitgebe, weil man sich ja viel Sorgen macht und Pläne hat, dass das Leben sowieso immer anders kommt, als man denkt, aber dass sich immer Türen öffnen und dass man mit dieser Zuversicht durch Lebens gehen sollte. Ne? Also mein Leben und mein Hierherkommen war nicht geplant. Es hat sich immer an einer Stelle so eine Tür geöffnet und dann geht man entweder durch oder man lässt es. Ja, und dass man diese Zuversicht haben kann, dass wenn man für etwas arbeitet und etwas gut findet, dass sich dann eben auch immer diese Türen öffnen werden. Und dass es wichtig ist zu spüren, wofür man selbst sich interessiert. Also nur weil das Leben einfach Höhen und Tiefen hat und wenn sie einer Tätigkeit nachgehen, von der sie überzeugt sind, dann halten sie die Tiefen durch.
Wir haben dann immer eine Schlussfrage ganz am Ende, die vielleicht diesmal, da heißt mal drei Ratschläge an ihr jüngeres Ich, das muss nicht drei sein, aber wenn Sie einfach mal zurückblicken, Sie haben ja gerade selber gesagt, es ist eigentlich gar nicht planbar. Wenn Sie mit sich selber sprechen würden, vor 20, 25 Jahren, finden Sie es gut, wie es geworden ist, oder hätten Sie sich selber überrascht, wie würde Ihre Bilanz ausfallen?
Also insgesamt fällt meine Bilanz positiv aus, dass ich sehr zufrieden bin und mich privilegiert fühle, in Wissenschaft und Forschung einem Thema nachzugehen, für das ich selbst total begeistert bin, die Sinnhaftigkeit darin sehe und klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu overdose, aber wenn ich bedenke, dass mit meiner Forschung die Arbeit von so vielen Millionen Erwerbstätigen in Deutschland quasi positiv beeinflusst werden kann, dann ist es ein schönes Ziel, was man haben kann, und man tut sein Bestes und hofft, dass es in die Anwendung kommt. Und das Mitwirken an dieser Verordnung zum Beispiel, das ist auch sehr befriedigend, also wirklich Forschungsergebnisse dann in eine Gesetzesgebung zu überführen. Das ist irgendwie das Höchste, was man sich vorstellen kann, finde ich.
Cool, das ist doch mal was Inspirierendes zum Schluss. Vielen Dank, Frau Bröderle.
Gerne.